Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Guten Morgen zusammen. Heute ist Dienstag, der 15. November 2022. Und wer gestern gut aufgepasst hat, der hat's gemerkt. Aus dem Morgen-Podcast Wach und Wichtig ist ein High Noon-Podcast geworden. Statt pünktlich um 7 kam die Folge erst um 12.30 Uhr an eure Ohren. Gut, für Berlinerinnen und Berliner heißt es auch um 12:30 noch Wach und Wichtig. Allen anderen will ich kurz erklären, was da los war. Es ist ganz einfach. Elon Musk hat den RBB gekauft. Der fand die Intendantenetage so geil, dass er die unbedingt haben wollte. Nach dem Kauf hat er aber gemerkt, verdammt nochmal, der Laden ist ja ganz und gar nicht wirtschaftlich. Und so hat er in seiner ersten Amtshandlung die halbe Belegschaft gefeuert. Unter anderem auch den Menschen, der dafür verantwortlich ist, dass Wach und Wichtig pünktlich bei euch in der Podcast-App landet. Ja, so ist das. Jetzt aber zu den wichtigen Themen des Tages.
Vernunft ist das Gebot an der Stunde. Kompromissfähig müssen alle sein. Ich bin's im Interesse einer Lösung. Wir müssen am Ende ein gutes Bürgergeld in Deutschland hinbekommen. Das zählt.
Die Union hatte es lange und breit angekündigt. Sie will das Bürgergeld im Bundesrat scheitern lassen. Das hat sie gestern auch gemacht. Und deshalb musste Arbeitsminister Heil zähneknirschend vor die Presse treten und an die Vernunft aller appellieren, damit die SPD noch in diesem Jahr den Sieg im Kampf um das Bürgergeld einfahren kann.
Die Bundesregierung hat entschieden, dass wir noch heute den Vermittlungsausschuss anrufen werden, um zu einer zügigen Lösung zu kommen.
Hallo, hier ist der Vermittlungsausschuss. Es ist kurz vor der Mittagspause. Muss das ausgerechnet jetzt sein?
Das Bürgergeld hat zwei große Ziele. Es geht darum, dass wir Menschen, die in Not geraten sind, verlässlich absichern. Das ist ein Gebot unseres Sozialstaates und das muss gelingen. Zum Zweiten geht es darum, Menschen aus der Bedürftigkeit rauszuholen, um für Weiterbildung, durch Qualifizierung, durch das Nachholen eines Berufsabschlusses dafür zu sorgen, dass Menschen selbstbestimmt in Arbeit leben können.
Ja, schicken Sie uns einen Fax. Wir schauen dann, was wir machen können. Aber eins noch. Wir sind gerade total unterbesetzt. Sie wissen schon, Fachkräftemangel und so, Corona. Gisela mit einem Hexenschuss zu Hause. Der Heinrich ist in Corona-Isolation und ich komme einfach nicht mehr hinterher.
Ich setze auf guten Willen und ich betone nochmal, Kompromiss ist in der Demokratie kein Schimpfwort, Vermittlungsausschuss ist kein Beinbruch. Wichtig ist das Ergebnis, das zählt. Das muss sachgerecht und vernünftig sein, um den Menschen, um die es geht, zu helfen. Deshalb gehe ich jetzt auch an die Arbeit. Herzlichen Dank.
Noch immer verhandeln die Staaten der Welt in Ägypten darüber, ob die Menschheit längerfristig überleben soll oder ob kurzfristige Profite doch wichtiger sind als der Zivilisationsuntergang. Gestern wurde auf der Weltklimakonferenz der Klimaschutzindex vorgestellt. Er bewertet die Anstrengungen der Länder im Kampf gegen den Klimawandel. Um es mit den Worten von Jan Burg von der NGO Germanwatch zu sagen, da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Die ersten drei Plätze konnten wir nicht vergeben dieses Jahr, weil kein Land genug unternimmt, um gefährlichen Klimawandel zu vermeiden.
Am besten schneiden noch Dänemark auf Platz 4 ab und da kriege ich schon wieder so einen richtigen Hals, weil diese Skandinavier einfach immer in allem besser sind als wir. Wo steht denn Deutschland gerade?
Deutschland befindet sich auf Platz 16 und ist um 3 Plätze gefallen. Der Grund, die immer noch starken Verkehrsemissionen.
Die Deutschen fahren zu viele Autos. Wir haben zu wenig öffentlichen Verkehr. 90% der Wege in Deutschland fahren die Privatpersonen mit dem Auto.
Platz 16, das heißt Relegationsplatz. Das heißt, zweite Liga droht. Das heißt, wir sind echt nur Mittelmaß, was den Klimaschutz angeht. Um da jetzt mal langsam das Ruder rumzureißen, bräuchten wir so einen Spielmacher. Einen, der auch mal auf dem Platz durchmarschiert und vorne dann die Dinger auch reinhaut. So einen wie Robert Habeck. Komm Robert, gib Gas. Also nee, kein Gas, sondern mach Wind und Sonne und erlöse die Deutschen von ihrer Autosucht. Amen. Zeit für ein bisschen Promi-Flash. Erinnert ihr euch noch an Boris Becker? Das war dieser Lüstling, vor dem keine Besenkammer sicher war. Tennis hat er auch irgendwann mal gespielt. Wenn man heutzutage über Becker spricht, dann muss das mit einem kriminalistischen Vokabular getan werden. Das hätte man vor Jahren kaum für wahr gehalten. Gefängnisstrafe, Einzelhaft und jetzt auch noch Abschiebung.
Ja, zuerst hat die Sun darüber geschrieben und heute berichten auch andere Zeitungen, dass Boris Becker wohl für ein Schnellverfahren zugelassen worden sein soll, bei dem ausländische Häftlinge in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden, um die vollen britischen Gefängnisse zu entlasten. Und dieses Programm ermöglicht ausländischen Staatsangehörigen, die zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurden, eine Abschiebung zum frühestmöglichen Zeitpunkt.
Das klingt alles ganz schön dramatisch für Boris Becker. Seit April sitzt er in Großbritannien in Haft, weil er seine Insolvenzverwalter belogen hat. Aber die Sache mit der Abschiebung könnte sogar richtig gut für ihn ausgehen.
Ja, mit diesem Einverständnis, sich in sein Heimatland abschieben zu lassen, ist auch eine Strafverkürzung verbunden. Boris Becker war ja ursprünglich Ende April zu 2,5 Jahren Haft verurteilt worden, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. 7 Monate hat er jetzt abgesessen. Und wenn es mit der Abschiebung vor Weihnachten klappt, dann muss er in Deutschland auch nicht wieder ins Gefängnis. Die Times zitiert heute einen ehemaligen Sprecher von Becker, der sagt, man freue sich für Becker, wenn der Deal klappen würde. Und seine Familie und er würden sich sicher freuen, Weihnachten wieder vereint zu sein.
Das wäre ein vorgezogenes Weihnachtsmärchen für ihn und seine Familie. Bislang ist aber noch nichts von offizieller Seite bestätigt. Und ich überlege die ganze Zeit, ob mir noch ein lustiger Spruch mit Asylsystem, straffällig gewordenen Wirtschaftsflüchtlingen und Abschiebung einfällt. Aber nee, warte, da kommt heute nichts mehr.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
In Berlin startet der 8. Weltkongress gegen die Todesstrafe. Laut Amnesty International wurden im vergangenen Jahr weltweit 579 Todesurteile vollstreckt und mehr als 2000 Verurteilungen zum Tode ausgesprochen. Amnesty geht von einer hohen Dunkelziffer aus, da gerade in China Todesurteile oft verdeckt blieben. Nur 3 Länder sind für den Großteil aller Todesstrafen verantwortlich: der Iran, Ägypten und Saudi-Arabien. Und das ist das Bigotte an unserer Weltlage. Iran ist zwar international weitestgehend isoliert, Ägypten aber lässt Regimegegner hinrichten und brüstet sich gleichzeitig damit, die aktuelle Weltklimakonferenz auszurichten. Und von Saudi-Arabien als gleichzeitigen Energielieferanten und Feind der Menschenrechte brauchen wir gar nicht erst zu sprechen. Bei all den schlechten Nachrichten auf der Welt muss auch mal Zeit sein für was Schönes und Herzerwärmendes. Heute um 12 kommt der Weihnachtsmann wie jedes Jahr ins brandenburgische Himmelpfort. Weihnachtsmann-Fans wie ich wissen, dass dort das Weihnachtspostamt heimisch ist. Jetzt beginnt die Zeit, in der wieder Briefe an den Weihnachtsmann geschrieben werden können. Lieber Weihnachtsmann, bitte mach, dass der RBB mir auf ewig ein 8-stelliges Ruhegehalt zahlt. Obwohl, ganz so viel wird's dann doch nicht. Außerdem wünsche ich mir ein wenig Weltfrieden, dass es auch immer schön klingt, vor allem gut rund um den Globus. Ach so, gerne hätte ich noch von Lego Boost das programmierbare Robotik-Set mit App, gesteuertem Roboter und Bluetooth-Hub. Dein Flori.
Die Zahl des Morgens.
Das ist die 8. Schon wieder? War doch gestern Mittag erst, oder? Hä? Aber heute ist es eine 8 mit 9 Nullen hinten dran. 8 Milliarden Menschen, die magische Marke von 8 Milliarden auf unserem Planeten werden wir heute überschreiten. Und ich muss sagen, ich merke das. Ich merke das wirklich. Es wird mir einfach zu eng hier mit den ganzen Mitmenschen. Ich kriege so richtig Platzangst. Können wir nicht ein paar davon wieder loswerden? Also jetzt nicht umbringen oder so. Nein, das ist Quatsch natürlich. Eher so eine Rakete ins All schicken mit Menschen, die Welt nicht unbedingt braucht. Wladimir Putin, Bashar al-Assad, Kim Jong-un, die ganze iranische Führung, Donald Trump, Elon Musk, Sebastian Kurz, Mario Barth, Richard David Precht, Beatrix von Storch. Da könnten wir eine ganze Armada losschicken und die Welt wäre vielleicht nicht unbedingt ein schönerer, aber ein wenig weniger nerviger Ort.
Wach und wichtig. Das Interview.
Leon Winscheid. Auf das heutige Gespräch freue ich mich ganz besonders, denn normalerweise muss man 5 Monate lang warten, bis man in Deutschland einen Platz für psychotherapeutische Behandlungen bekommt. Es gibt zu viel Bedarf und zu wenige Therapeutinnen und Therapeuten. Ich bin aber nicht irgendwer, sondern Moderator des wichtigsten Morgen-Podcasts des Landes und daher bekomme ich natürlich einen privilegierten Zugang zu allem, was ich brauche. Eben auch zu einer Therapie. Und die hole ich mir jetzt bei Leon Winscheid. Er ist Psychologe, Autor und Moderator. Heute erscheint sein Workbook Besser fühlen, das eine Art Anleitung und Werkzeugkasten ist, um mit den eigenen Gefühlen besser umzugehen. Es ist außerdem ein Mann, der mehrere Podcasts hat, weiß nicht, wer sowas macht, und mit Programmen auf Tour ist und er moderiert die Fernsehsendung Auf der Couch für die ZDF-Mediathek. Schön, dass du überhaupt noch Zeit für uns hast. Hallo Leon.
Florian. Hi, für dich immer, jederzeit, auch ohne Warteliste.
Ah, Wahnsinn, dass ich das noch erleben darf. Ich habe es mir hier im Studio heute schon richtig gemütlich gemacht und mir extra eine Couch aus der Intendanten-Lounge des RBB kommen lassen und bin bereit für die Therapie. Wie fangen wir an? Ich erzähle Ihnen, wie es mir geht und Sie sagen schlaue Dinge dazu?
Na, erstmal bin ich ja Psychologe und da machst du schon einen wichtigen Punkt auf, denn viele wissen gar nicht, was eigentlich der Unterschied zwischen psychologischem Psychotherapeut, Psychiater und Psychologe. Und der Psychiater ist ein Arzt, der psychologische Psychotherapeut, der hat im Zweifel heute keine Couch mehr da, aber der würde mit dir tatsächlich vielleicht eine Therapie machen. Ich bin vor allem als Psychologe Wissenschaftskommunikator und daran interessiert die Kerneinsichten, die aktuelle Forschung, das, was da gerade in der Welt untersucht wird zur Psychologie, so aufzubereiten, dass jemand wie du, der vielleicht sagt, ich habe noch nie was von einer Meta-Analyse oder von einer Effektstärke oder von einem echten Experiment in einer Studie gelesen, dass du damit was tun kannst. Also, dass die Einsichten der Psychologie bei dir im Alltag ankommen. Und darum wird es mir gehen. Da bräuchten wir keine Couch für.
Die Zeiten sind turbulent. Wir rutschen gesellschaftlich von einem Schlamassel in den nächsten. Viele Menschen sind sehr besorgt. Wie können wir in solchen Situationen die Nerven behalten und gelassen bleiben?
Also das ist ja die Kernidee von dem Workbook, das du gerade angesprochen hast. Die Idee ist, dass wir sagen, in den Momenten, wo es belastend wird, wo es schwierig wird, da haben wir mittlerweile eine Welt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wo ich oft den Eindruck habe, die ist toxisch positiv. Weißt du so, das ist diese Mentalität, das Glas muss immer halb voll sein, da brüllt dich von Glückstattoo bis Glückscoach bis Wandtattoo, brüllen dich alle an, sei zufrieden, sei happy, keep smiling. Und ich denke dann jedes Mal, das ist so dumm, das ist so falsch, weil aus wissenschaftlicher Sicht ist es beim Glück wie mit dem Furzen. Wenn du zu viel Druck machst, dann wird's kacke. Und das musst du erstmal verstehen. Also die Leute, die in Fragebögen sagen, ich will besonders glücklich sein. Das Glück hat einen riesen Stellenwert in meinem Leben. Die immer lächeln wollen, die toxisch positiv sind, die sind im Schnitt die Unglücklicheren. Und da glaube ich, dass wir gerade in dieser Zeit, wo wir eine Inflation haben, wo wir einen Krieg haben, wo eine Energiekrise ist, wo WM in Katar ist, wo du wirklich nur noch an den Kopf fasst und denkst, sag mal, dreht die Welt denn durch, dass wir annehmen und akzeptieren, dass es da auch negative Gefühle gibt und dass eben nicht immer nur gelächelt wird. Und wir sagen dann schnell ja sowas wie eine Angst oder wie eine Wut oder eine Hoffnungslosigkeit oder jetzt vielleicht in den dunklen Jahreszeiten so eine Niedergeschlagenheit. Das ist was Negatives, weil sich das schlecht anfühlt. Und das ist eben total falsch. Ja, das fühlt sich nicht gut an, aber in allen negativen Gefühlen steckt eigentlich etwas Positives, steckt eigentlich etwas, das Sinn macht.
Es herrscht gerade ziemlich viel Wut in der Gesellschaft. Die einen sind wütend auf die hohen Energiesparpreise und die Regierung. Die anderen sind wütend auf die CO2-Emissionen und die Regierung. Viele haben Angst vor dem, was noch kommt, sei es an Gasrechnungen oder Klimawandelfolgen. Wie finden wir Wege, um mit Angst und Wut umzugehen? Einfach rauslassen oder reicht das nicht?
Nein, einfach rausbrüllen und jetzt dann sich ausrastend irgendwie in der Fußgängerzone anzuschreien, das bringt dich nicht weiter. Wir haben in Frankreich ja Situationen gehabt mit den Gelbwesten, wo du wirklich gesehen hast, wohin die Wut auch rund ums Autofahren und Benzinpreise und sowas führen kann. Und deswegen haben wir, glaube ich, hier so ein Stück weit Angst zu sagen, ja, dann lass uns mal nicht ausrasten und lass uns mal die Decke der Entspannung drüber legen und es wird schon alles nicht so wild. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast vor ein paar Tagen bei Markus Lanz, wo er mit einer jungen Vertreterin von der letzten Generation über dieses Festkleben auf der Straße gesprochen hat. Und als die dann ihre Argumente vorlegte, warum sie das wichtig findet, dass da Demonstrationen stattfinden, dass da auch radikaler Prozess stattfindet, da unterbrach Markus Lanz sie dann und hat gesagt, ja, aber hast du denn nicht Hoffnung als 20-Jährige und kannst du nicht zuversichtlich auf die Zukunft gucken? Und du musst doch verstehen, die Menschheit hat sich immer angepasst. Wo ist dein Optimismus? Und ich musste da als Psychologe wirklich schlucken, weil ich dachte, naja, wir haben eine Bedrohung. Diese Welt steht am Rande des Abgrunds. Wir können untergehen. Das ist eine Gefahr. Das ist eine reale, tatsächliche Gefahr. Und dann zu sagen, ey, guck doch mal optimistisch und gut da drauf, da habe ich wirklich wieder gedacht, das ist genau dieses toxisch-positive. Nein, es ist jetzt richtig, dass Menschen wütend sind. Und Wut ist jetzt nichts, wo ich sage, da rastet man aus und wird man zwangsläufig aggressiv. Das denken viele, aber eben hier zeigt die Wissenschaft, das stimmt nicht, sondern im Gegenteil, Wut ist etwas, was man eigentlich total sinnvoll und zielgerichtet einsetzen kann. Weil Wut heißt erstmal viel Information in kurzer Zeit. Ich bin wütend und dieses Gefühl möchte mir zeigen, da passiert etwas in der Gesellschaft, um dich herum, womit du nicht zufrieden, womit du nicht einverstanden bist. Und das Gute ist, die Wut macht dich nicht nur darauf aufmerksam, sondern die Wut, das kennen wir alle, wenn man dann hochfährt, ne, und die Energie steigt. Die ist eigentlich eine Emotion, die dir jetzt dabei helfen möchte, Kraft zu sammeln, um dich gegen diesen Missstand zu wehren. So, und wenn du dann jetzt sagst, die Wut ist grundsätzlich was Falsches, was Schlechtes und man muss die runterschlucken, man muss die in sich reinfressen, man muss dann da ganz friedlich nur nebeneinander sitzen, dann auch da wieder die Wissenschaft, ist es eine große Gefahr, dass man eher in Depressions- und Angstsymptome reinkippt, als wenn man sagt, nee, ich nehme meine Wut und nutze die zum Handeln.
Wenn wir mal weg von Wut und Psyche gehen hin zu den einzelnen Menschen und hin auf die Gesellschaft als Ganze, ist unsere Gesellschaft übersensibel und überempfindlich geworden, wie man manchmal den Eindruck hat?
Ja, man hört das in letzter Zeit, ne? Dann heißt es jetzt hier beim Gendern, da sind die Leute, dass die rasten dann total aus, wenn nicht richtig gegendert wird, und andere sind so, haben so Befindlichkeiten, wenn das N-Wort dann doch nochmal irgendwie in einem alten Pippi Langstrumpf-Buch auftaucht. Ich finde das ein Stück weit gefährlich, diese Sicht, weil ich glaube, wir haben schon eine Situation, wo man fragen könnte, hey, möchtest du dich jetzt gerade in einer Opferrolle sehen? Möchtest du jetzt gerade sagen, das ist mir alles zu viel, da fühle ich mich total belastet von, das geht mir zu weit, und dann raste ich aus und beschwere mich und versuche eben nicht konstruktiv damit umzugehen? Das, glaube ich, müssen wir schon berücksichtigen, aber die große Mehrheit in dieser Gesellschaft ist ja groß geworden mit so Sprüchen wie, und da ist ja wirklich alles schäbig an diesem Sprichwort, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ne? Oder stell dich nicht so an, oder Arschbacken zusammenkneifen. Das sind so alles so diese Mentalitäten, die uns mitgegeben wurden, und mit denen geht heute der Großteil unserer Gesellschaft durch die Welt. Das heißt, wir sind noch viel, viel zu oft eher zu hart mit uns, gucken eben nicht auf Befindlichkeiten, die wir haben, gucken eben nicht in uns rein und fühlen mal, hey, was ist mir zu viel, was geht mir gegen den Strich, was passt mir eigentlich nicht. Also würde ich mir eher wünschen, dass wir sagen, ein Drittel der Deutschen erfüllt einmal im Jahr die Kriterien von einer psychischen Störung. Ein Drittel, ne? Das ist im Grunde komplett NRW. Und da kannst du dir jetzt in Berlin vorstellen, was das bedeutet. So, und wenn ich dann noch oben drauf lege, dass eben von diesen Leuten sich nur ein Bruchteil Hilfe holt, dann glaube ich, ist es eben ein ganz klares Indiz dafür, dass wir eher noch viel zu streng und viel zu hart mit uns allen sind, als dass wir zu befindlich wären.
Der Untertitel deines neuen Buchs heißt Entdecke dich und die Geheimnisse deiner Gefühlswelten. Besteht nicht die Gefahr dabei, dass man auf Gefühlsgeheimnisse stößt, die man lieber nicht aufdecken würde? Also ist die Selbstreflexion und der Blick ins eigene Innere immer gewinnbringend, oder gibt es nicht auch zu viel davon? Und wie findet man das Maß?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil du hast recht, in dem Buch geht es ganz viel darum, dass man sich Fragen stellt, dass man sich ehrliche Fragen stellt, dass man kleine Übungen bearbeitet, dass man vor allem aber auch Impulse mitnimmt und Tools. Also ich betrachte dieses Buch wie ein Werkzeugkoffer. Und der Punkt ist jetzt, dass wenn ich mir angucke, was passiert denn mit mir, wenn ich anfange, mal ehrlich zu fragen, dann ist das erstmal unangenehm. Ne? Das ist so wie, weißt du noch, wenn man als Kind ein Pflaster irgendwo drauf hat und das muss dann irgendwann einmal abgerissen werden, damit die Wunde darunter wirklich verheilen kann, und Mama hat immer gesagt, da muss Luft dran, du kennst das. So, das ist einmal unangenehm, das tut weh, aber wenn du es nicht machst, wird es auch nicht weitergehen. Ja, das heißt, sofern wir uns jetzt nicht irgendwie im Bereich von Traumata befinden, weil du grausamste Gewalt zum Beispiel als Kind erlebt hast, würde ich grundsätzlich sagen, darfst du dich an gerade die unangenehmen Fragen rantrauen, und du solltest das sogar, denn oft verbirgt sich dahinter etwas. Hinter einer Wut zum Beispiel steckt ganz oft in Wirklichkeit eine Scham. Dann ist die Chefin total garstig und gemein zur neuen Auszubildenden, weil die merkt, ey, die kann das eigentlich richtig gut und die untergräbt mir hier als Chefin meine Position, und dann schämt die sich vielleicht in sich und kann das nur über Wut signalisieren. Ich glaube, solche Leute kennen wir alle. Dann ist es so, dass hinter der Angst zum Beispiel, der Angst nicht zu genügen, oft was ganz anderes steckt, nämlich eine fehlende Beziehungsstärke und das fehlende Urvertrauen in Beziehungen, die man vielleicht in der Kindheit, in der Jugend gemacht hat. Und da mal hinzugucken und zu sagen, ja, im ersten Schritt tut das vielleicht weh, aber im zweiten Schritt wird dadurch Kraft frei, und was vorher eher blockiert war, wo ich nicht mit vorwärts gekommen bin, das gehe ich jetzt an. Ich gebe dir ein Beispiel. Ein guter Bekannter von mir, der ist immer ausgerastet und der hatte so eine ganz kurze Zündschnur, und ich dachte immer, boah, was habe ich Angst vor seinen Wutausbrüchen, ne, wenn er so richtig hochfährt. Dann habe ich irgendwann mal gesagt, können wir da mal drüber quatschen, und dann haben wir jetzt nicht zwischen Tür und Angel, und so ist ja auch das Buch gedacht, dass man sich wirklich mal Zeit nimmt und sich hinsetzt, ausführlich darüber gesprochen, und irgendwann habe ich verstanden, das ist gar nicht eine Wut auf mich oder auf Leute, die dann in seinem Umfeld stehen, wenn der einen Ausraster hat, sondern geht es eigentlich um etwas, wo der in seiner Vergangenheit, in seiner Kindheit zu Hause gemerkt hat, ey, du bist nichts wert und du kannst nicht genug. Und da rebelliert der immer noch gegen. Und das war so ein Moment, wo klar war, dieses Gespräch, das war schon aufreibend und das war schon auch wirklich bewegend, obwohl wir uns lange kennen und gute Freunde sind. Aber danach, als dieser Schmerz durchgangen war, hatte diese Beziehung zwischen uns nochmal eine ganz neue Ebene, und vor allem wusste ich, was geht denn gerade wirklich bei dem vor? Und das war ein Riesenzugewinn. Und so können wir eben über Gefühle, die unglaublich präsent und stark sein können, die manchmal auch überwältigend sein können, neue Hebel auf unser Leben gewinnen.
In der Sendung Auf der Couch bringst du zwei Menschen miteinander ins Gespräch, die völlig konträre Meinungen und Ansichten zu einem Thema haben. Und dann nutzt du das Ganze für dein Können als Psychologe. Hier im Morgenpodcast Wach und Wichtig habe ich auch ständig mit Leuten zu tun, die anders denken als ich. Also meistens versuche ich nur Leute zu kriegen, die so denken wie ich, aber nicht immer klappt's. Oft genug bin ich selbst sogar anderer Meinung als ich selber. Das sind die schlimmsten Chancen. Ja. Hast du vielleicht noch einen Tipp für mich, was eine gelungene psychologische Gesprächsführung ausmacht?
Also erstmal wichtig, keine Angst vor Streit. Und mein Lieblingsbild ist dazu ein Thermometer. Denn es gibt, wenn du dir jetzt einen Streit vorstellst, natürlich immer so dieses Bild vom Konflikt, wo dann man ausrastet. Und ich weiß jetzt nicht, wie du dann mit deinen Gästen umgehst, wenn es jetzt nicht so schön harmoniert wie bei uns, ob du dann ausrastest und mit der Faust auf den Tisch haust. Aber wenn das passiert, dann ist halt der Konflikt sehr warm, sehr heiß vielleicht sogar. Und davor haben viele Leute Angst und denken sich, boah, ich will nicht, dass es in die Hitze reingeht, dann kehre ich das Ganze lieber unter den Teppich oder ich stelle meine Meinung hinten an. Wenn ich konstruktiv streiten möchte, psychologisch gut streiten möchte, dann sollte ich immer über die Temperatur dieses Konflikts nachdenken. Und jetzt kommt nämlich der spannende Punkt. Viel gefährlicher aus meiner Sicht, weil die oft übersehen werden, sind zu kalte Konflikte. Dann läuft das so passiv-aggressiv ab. Kennt jeder von zu Hause. Du kommst nach Hause, fragst, Schatz, ist was? Und Schatz sagt, nee, ist nix. Und dann weißt du, dass alles ist, aber nicht nix, ne? Oder dass jemand dir so ein vergiftetes Kompliment macht. Ja, war schon ganz gut. Für eine Frau. So, das sind so Momente, wo ein Konflikt im Raum steht und weil man den nicht offen austragen möchte, wird der so passiv-aggressiv, hintenrum, schlawenzelnd irgendwie vorgetragen. Und dann ist es besser, wenn die Temperatur dieses Konflikts mal hochkochen würde, wenn man sagen würde, pass mal auf, ich habe keine Lust mehr, dass das hier die ganze Zeit so halbgar mit 17 Grad Raumtemperatur abläuft, was wir hier machen, sondern dass wir jetzt mal sagen, an den Tisch, konkret, die Fetzen dürfen auffliegen, es darf auch mit der Faust auf den Tisch gehauen werden, aber hier muss jetzt mal Zug rein, wir müssen über das sprechen, was hier offenbar zwischen uns steht, was der Konflikt ist. So, das ist ein Punkt. Also immer mit dieser Temperatur arbeiten und oft ist sie eher zu kalt als zu warm. Wenn sie zu warm wird, wenn du also merkst, es eskaliert hier gerade, dann darfst du Ruhe reinbringen und dann darfst du klare Regeln aufstellen. Bitte nicht beleidigen, bis hierhin und nicht weiter. Wenn das so weitergeht, müssen wir hier einen Cut setzen und morgen weiter streiten. Auch das wieder für zu Hause absolut hilfreich, wenn du sagst, Moment mal, das wird hier gerade zu heiß und wir gehen hier in eine falsche Richtung, wir fallen in irgendwelche Muster, beleidigen uns oder benutzen so Allgemeinsätze wie, du machst das immer so, das ist jedes Mal so. Dann lieber den Stecker ziehen und sagen, wir streiten morgen nochmal weiter. Aber was ich jedem empfehlen würde, ist bei Konflikten über diese Temperatur zu arbeiten und sich zu fragen, ist das hier gerade eine gute Temperatur, eine Raumtemperatur für den Streit oder ist das zu heiß oder vielleicht, wie gesagt, das wird oft übersehen, zu kühl.
Das war Leon Winscheid, Fernsehpsychologe, Moderator von Auf der Couch in der ZDF-Mediathek und auch noch Workbook-Autor. Heute kommt's raus, besser fühlen. Er sprach zur Lage der psychologischen Nation. Danke fürs Gespräch und einen angenehmen Tag.
Würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal wieder live sehen. Ich komme safe zu deiner Tour und wünsche dir alles Gute. Bis dahin.
So Leute, das war der Dienstag bei Wach und Wichtig. Kommt gut in den Tag. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.
Die Radio 1. Denkpause. Heute mit
Anni Friedlingstadt, Sängerin von ABBA. Am sexiesten ist es, wenn man sich mit sich selbst wohlfühlen kann.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.